Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Ja, an Feiertagen dreht sich die Welt ja etwas langsamer, glücklicherweise, wenngleich natürlich die Probleme und Verwerfungen, mit denen wir konfrontiert sind, nicht weniger werden. Aber dennoch, vielleicht gelingt es uns am heutigen Christi Himmelfahrtstag ein wenig innezuhalten. Auf Spaziergängen gelingt das eher als zum Beispiel im Büro. Und wenn wir jetzt 2 Stunden Zeit haben, miteinander per Radio zu spazieren, dann freut sich Andrea Stopp, Sie durch die Sendung führen zu dürfen. Was haben wir vor in den heutigen Reisenotizen aus Deutschland und der Welt? Wir schauen zunächst nach Holland, in die Niederlande, und schauen uns die Floriade Expo in Almere dort an. Dann geht es nach Australien, in den Westen Australiens. Wir machen eine Stippvisite in Bali, das ist noch lange nicht alles. Kaunas, Architektur in der Kulturhauptstadt. Kaunas wird unser Thema sein. Lille, die französische Stadt und Geburtsort des General de Gaulle. Und dann haben wir noch zum Schluss, um unser Füllhorn übervoll zu machen, das Oderbruch und ein kleines Theater an einer Stelle, wo Deutschland zu Ende ist. Die musikalische Spur legt schon ein wenig in Richtung Australien. Mozarts Klavierkonzert Nummer 2, aber hier mit Didgeridoo, gespielt von David Hudson. Das ist ein Vertreter des Aborigine-Volks, der Tiapukai. Mozart Concerto Nummer 21. Willkommen zu den Reisenotizen aus Deutschland und der Welt. Thank you. Ein Spaziergang jetzt zunächst im Grünen, hier in den Reisenotizen im Deutschlandfunk. Die niederländische Floriade ist in etwa vergleichbar mit der deutschen Bundesgartenschau, aber die findet nur alle 10 Jahre statt. Die letzte Floriade in Venlo war noch recht konventionell. Nun hat man sich für die Floriade Almere 2022 etwas Besonderes vorgenommen. Nachdem 2012 der neue Expo-Standort auf Almere gefallen war und sich das Rotterdamer Team in einem Wettbewerb durchgesetzt hatte, galt die Losung, die diesjährige Floriade zur grünsten und urbansten zu machen. Für eine derart experimentelle Vision ist Almere, die jüngste Stadt der Niederlande und die größte in Flevoland, wie geschaffen. Das findet jedenfalls mein Kollege Klaus Englert, der uns jetzt dorthin führt.
Besucher können im Jasmin-Hotel übernachten, in einem Seerosenteich schwimmen und im Rosengarten dinieren.
Mit diesen Wortgirlanden schmücken die Rotterdamer Planer die kürzlich eröffnete Floriade im holländischen Almere. Ob das lediglich ein Werbegag ist, um für die niederländische Gartenschau möglichst viele Touristen anzulocken, möchten wir gerne vom verantwortlichen Landschaftsarchitekten Nick Rosen wissen. Mit ihm flanieren wir über das Floriade-Areal am Ufer des Werwatersees.
Together with 4 people, we are responsible for the whole green structure of this expo.
Wir sind zu viert für die ganzen Grünanlagen auf der Expo zuständig. Unser übergreifendes Expo-Thema lautet Growing Green Cities. Während unseres Rundgangs sehen wir den sehr schönen alten Baumbestand. Von diesem Bestand gehen wir aus. Soweit es möglich war, haben wir ihn erhalten. Die schönen alten Bäume fügen sich gut zu den neuen Länderpavillons, beispielsweise zu dem Katar-Pavillon oder zu den 40 Meter hohen Wohntürmen. Es ist eine wunderschöne Szenerie, besonders auch wegen der zuvor angepflanzten Tulpen.
Nick Rosen warnt vor schönen, aber überzogenen Ansprüchen, die nur schwer gegenüber der Realität standhalten. Er hält schwärmerische Visionen lieber auf Distanz, schaut auf seine alltägliche Arbeit als Landschaftsarchitekt und begeistert sich an der bereits üppig sprießenden Natur.
Als Landschaftsarchitekten freuen wir uns natürlich über ein gutes Konzept. Aber das muss mit der Natur harmonieren, die die Möglichkeit haben muss, sich zu entwickeln.
Rosen gehört zu dem Team, das das Expo-Konzept umsetzte. Er zeigt sich etwas zurückhaltend, wenn er auf dieses Konzept angesprochen wird, das von den Rotterdamer Architekten MVRDV stammt. Das sieht nämlich eine streng alphabetische Ordnung für die einheimischen Pflanzen und Bäume vor. Einen Barcode, der entsprechend in einem quadratischen Rasterformat angepflanzt wurde. So hat es Chefplaner Winnie Maas gewollt.
And finally, as a green team,
unser Team suchte 750 Baumarten aus, entsprechend der botanischen Namen und des Alphabets. Wir mussten uns erst einmal mit dieser Idee anfreunden, denn in den Niederlanden gibt es ja so viele unterschiedliche Baumarten. Im Allgemeinen haben wir aber das Barcode-System von Winnie Maas übernommen.
Seine Vorbehalte lassen den Landschaftsarchitekten aber nicht los. Am Ende unseres Rundgangs kommt er darauf nochmal zu sprechen.
In der Mitte des Floriade-Areals sind wir von dem Konzept abgewichen, denn wir wollten Grünanlagen schaffen, in denen die Menschen wohnen werden und in denen auch Pflanzen, Tiere und Insekten leben. Das ist enorm wichtig.
Auch im Team der Rotterdamer Planer arbeiten zahlreiche Landschaftsarchitekten. Selbst der Leiter Winnie Maas wurde zunächst als Landschaftsarchitekt in Boskoop ausgebildet. MVRDV betont nun aber, das Einzigartige der Nationalen Gartenschau, die in den Niederlanden alle 10 Jahre stattfindet, soll einen nachhaltigen Mehrwert für alle Almerer schaffen. Und so entsteht im neuen Almere jenseits des Werwaters eine außergewöhnliche Stadtlandschaft, eine Symbiose aus Natur und Wohnsiedlung. Eine grüne, soziale und wirtschaftlich nachhaltige Stadt, die für die klimatischen Herausforderungen der Zukunft wappnet. Ebenso eine werdende Stadt, eine Stadt, die sich nach dem Ende der Floriade weiterentwickelt. Klaas Hofmann, Planer bei MVRDV, spricht am liebsten von einem Hortus, in dem sämtliche Gebäude künftig vom wuchernden Grün überzogen werden. So stellt er sich die Stadt der Zukunft vor und laut Expo-Motto die Growing Green Cities.
Mit der Floriade wollten wir eine nachhaltige Veränderung bewirken. Wir haben uns vorgenommen, ein unübersehbares Ereignis und etwas für die Zukunft zu schaffen.
Klaas Hofmann orientiert sich nicht an den früheren niederländischen Floriaden, auch nicht an den deutschen Bundes- oder Landesgartenschauen. Er möchte mit der diesjährigen Floriade die Grundlage für eine neue Stadt schaffen, in der Grün und Architektur eng verzahnt sind.
Die Green City und die Floriade sind keine Parklandschaft. Wir wollen eine dichte Siedlung schaffen, wo viel Grün und Pflanzen vorherrschen. Es ist doch großartig, inmitten eines Gartens zu leben.
Klaas Hofmann sieht sich keineswegs als Romantiker. Er hält die Vision von einer wahrhaft grünen Stadt aufrecht.
Die Symbiose zwischen Architektur und dem Grünbestand ist keineswegs unrealistisch. Sie ist machbar.
Beim weiteren Rundgang durch die Floriade drängt sich der deutsche Pavillon Biotopia auf, als Blickfang unter den knapp 40 Länderpavillons. Der Düsseldorfer Architekt Anthony de Taranto errichtete einen Holzpavillon, der zeigt, wie Wohnen und Selbstversorgung in Zeiten des Klimawandels möglich sein kann. Entworfen wurde der Pavillon als autarkes Wirtschaftssystem mit Solarpaneelen und Windkraftturbinen. Außerdem funktioniert er als Ökosystem, das ganz nebenbei dazu beiträgt, mit Hilfe von 43 Stauden- und Gräserarten, die an der Außenhülle sprießen, die Umgebungstemperatur zu senken. Im Innenhof finden sich zudem Bäume, die dem Klimawandel mit Starkregen, Trockenperioden, Hitze und Stürmen trotzen. Als wir uns im Innenhof treffen, waren die Bauarbeiten noch im vollen Gange.
Wir wollen zeigen, dass die Stadt der Zukunft natürlich grüner werden muss und werden soll. Die ganze Thematik zum Klimawandel ist ja jetzt auch überall in der Bevölkerung angekommen. Also das soll dieser Pavillon darstellen. Die Landschaft erobert die Stadt. Und deshalb auch hier in dem Atrium sehen Sie so eine spiralförmige Struktur des Kopfsteinpflasters und der Beete. Und diese Spirale soll darstellen, dass Grün kommt von außen hinein und erobert die Stadt. Die Botschaft ist, jeder Einzelne kann dazu beitragen, die Städte lebenswerter zu machen. Mit einem kleinen Balkon oder Fensterbank angefangen, jeder kann da mitwirken.
Anthony de Taranto gibt dem Floriade-Besucher auf den Weg, dass es in Zeiten des Klimawandels kein Weiter-so geben darf. In unseren Städten müssen wir andere Lebensbedingungen schaffen, meint er. Das heißt auch, andere klimaresistente Bäume pflanzen.
Wir müssen uns anpassen. Die Städte werden größer und die müssen besser werden und nachhaltiger und so weiter. Zum Beispiel haben wir hier in dem Atrium drei große Bäume. Und das sind Zukunftsbäume. Das heißt, in der Zukunft, wenn unsere Städte Sommer haben mit 35 oder 40 Grad Temperaturen, Buche, Eiche, Linde und so etwas, das kann man nicht mehr innerstädtisch mit gutem Gewissen pflanzen. Die überleben das dann nicht. Und deshalb haben wir gezeigt, so müssen wir uns anpassen. Das ist zum Beispiel jetzt ein kalifornischer Mammutbaum. Solche Details vermitteln wir. So werden wir uns anpassen müssen, um dann auch in einer grünen Stadt leben zu können.
Thank you.
Von der Floriade in Almere berichtete Klaus Englert. Welch schöne Wortschöpfung, Floriade. Seit über 100 Jahren wird im Westen des 5. Kontinents Gold abgebaut. Damals zogen tausende Männer und Frauen hinaus in die Weiten des westaustralischen Outback und hofften, schnell steinreich zu werden. Wenige schafften es, viele starben in der Einöde. Heute kann man den Golden Quest Discovery Trail bereisen, den legendären Goldsucher-Trail aus der Hochzeit des Goldrausches und dabei auf dem längsten Golfkurs der Welt landen. Was sich wie eine Schnapsidee anhört, hat sich inzwischen in Golfkreisen etabliert. Auf der knapp 1400 Kilometer langen Golfroute geht es über Asphalt und Schotterpisten vorbei an historischen Orten und aktiven Goldabbaugebieten durch die Heimat der Ureinwohner des Outback. Die Aborigines, die als Opfer des Raubbaus in ihrem Land bis heute ohne Stimme sind, haben eigene Kunstgalerien gegründet. Mit ihren Techniken und Themen haben sie einen ganz eigenen künstlerischen Ausdruck gefunden. Michael Marek und Sven Weniger waren in Western Australia unterwegs.
Perth verschwindet unter den Wolken. Um uns herum sitzen muskulöse Typen in orangen Warnwesten. Viele Tattoos, auch bei den wenigen Frauen an Bord. Der Flieger ist nur eine Stunde unterwegs, doch es ist eine Zeitreise. Von der hochmodernen Hauptstadt des Bundesstaates Western Australia, einer Metropole am Indischen Ozean mit achtspurigen Highways und Wolkenkratzern, zum Außenposten im australischen Outback, nach Kalgoorlie, der legendären Goldgräberstadt. Anfang des 19. Jahrhunderts kamen zehntausende Menschen aus aller Welt hierher. Damals wollten die Glücksritter reich werden. Heute wird hier noch immer nach dem edlen Metall geschürft. Vom Flughafen in Kalgoorlie geht das Abenteuer los. Allrad-SUV hat extra breite Reifen und einen mächtigen Stoßfänger vor dem Kühlergrill. Der Geländewagen zieht einen langen Sandschweif hinter sich her auf dem Golden Quest Discovery Trail durch die Eastern Goldfields. Entlang der Straße flaches Savannenland. Auf beiden Seiten struppige Malga-Büsche, gelegentlich überspannen Schirmakazien trockenes Grasland. Hier und da Eukalyptusbäume. Über allem liegt eine feine Staubschicht. Es geht vorbei an verlassenen Goldfeldern, Minenanlagen und Siedlungen nach Norseman. Evelyn Reed ist hier geboren und leitet das kleine Tourismusbüro.
Norseman actually is the gateway to the Nullarbor or the gateway to Western Australia. The Nullarbor.
Norseman wurde wegen des Goldes gegründet. Der Ort ist das Tor zur Nullarbor-Ebene und Westaustralien. Eine Reise durch die Nullarbor-Wüste sollte jeder einmal im Leben machen. Also meinten ein paar Leute, es wäre doch eine super Idee, quer durch den ganzen Nullarbor-Golf zu spielen. Es gab ja bereits die Golfplätze in Ceduna und Norseman an beiden Endpunkten und natürlich den von Kalgoorlie im Norden. Das wäre dann auch gleich der längste Golfkurs der Welt. Und so haben sie ihn angelegt.
It would be the world's longest golf course. So this is what they created.
Evelyn Reed beschreibt den Werdegang einer typisch australischen Schnapsidee. Denn nach dem Ende des Goldrausches vor über 100 Jahren muss man sich heute wieder etwas einfallen lassen, um Menschen in die schier unendliche Einöde des Outback zu locken. Die Leute, von denen Evelyn Reed spricht, heißen Alf Caputo und Bob Bongiorno. Die beiden Männer heckten eines Tages den Plan aus, den längsten Golfkurs der Welt anzulegen. Platz war da, Outback, soweit das Auge reicht.
In South Australia I was born, heave away, haul away, South Australia ran it all about the South Australia.
Wer im Nullarbor Plain, der baumlosen Ebene, unterwegs ist, will normalerweise so schnell wie möglich durch. Zu heiß, zu trocken ist es hier. Das war das Problem, denn Caputo und Bongiorno haben dort ihre Roadhouses mit Tankstellen, Restaurants, Hotels. Ihr Business ist das Bleiben.
there's just one thing that grieved me mind. Heave away, all away, to leave Miss Nancy Blair behind.
2009, nach 5 Jahren, eröffneten Elf Caputo und Bob Bongiorno die 18 Fairways und Greens des Par 72-Kurses, verteilt entlang der Überlandstraße des Air Highway. Manche in schon bestehenden Golfclubs, andere angelegt in the middle of nowhere.
Man spielt 18 Löcher und fängt entweder in Sedona an und hört in Calgary auf oder umgekehrt. In Norseman spielt man 2 Löcher. Und da wir am Anfang des Nullarbor liegen, hat das hier einen extra Touch. Insgesamt ist der Golfkurs fast 1400 Kilometer lang.
In a distance of roughly 1400 kilometers.
Wer genug Zeit mitbringt, ein Auto und ein paar volle Tanks, fährt zwischen Sedona, das etwa in der Mitte der südaustralischen Küste liegt, und Kalgoorlie von Loch zu Loch 1365 Kilometer immer geradeaus. In 4 Tagen kann man das schaffen, nur in Norseman geht es einmal um die Ecke, sagt Evelyn Reed schmunzelnd. Ein bis zwei Löcher pro Platz und dann wieder stundenlang im Auto sitzen. Wen interessiert das? Das dachte auch Margaret Donkin, als man sie bat, mitzumachen. Sie betreut den nächsten Golfplatz Richtung Kalgoorlie in Kambalda. 2500 Einwohner, gut 130 Kilometer, also einen Katzensprung von Norseman entfernt.
And it probably attracts 20 people a week at least.
Zu uns kommen etwa 20 Leute pro Woche. Wir haben hier kein Gras auf den Fairways, weil wir keinen Regen haben. Hier gibt es keinen Zugang zu Wasser. Unsere Greens sind eigentlich Blacks. Wir haben Sand mit Öl vermischt. Dann wird er schwarz. Und dazu gibt es von uns Haken. Denn du musst dir den Weg zum Loch glatt haken, um einzulochen.
Baumlosen Golfkurs quer durch das Outback zu spielen, das erfordert nicht nur spielerische Anpassungsfähigkeit. Die Tees sind meist aus Kunstrasen, der auf dem roten Grand wie Teppichboden verlegt wurde. Es folgen Schneisen durchs Unterholz, Felsen stehen im Weg, Erdhöhlen mit Getier, erklärt Margaret Donkin.
Das hier ist das 3. Loch oder das 16., wenn man in die andere Richtung fährt. Es liegt an Kambardas riesigem Salzsee, dem Lefray Lake. Der ist 510 Quadratkilometer groß. Wir nennen das Loch Silver Lake Hole, denn wenn die Sonne auf den Salzsee scheint, glänzt er wie Silber. Wir haben hier Kängurus, Emus und Kaninchen. Und dann lebt hier noch die Guana-Echse. Die ist etwa 1,20 Meter lang, wohnt seit 3-4 Jahren unter einem der Tees, kommt gelegentlich heraus und läuft herum.
Den Nullarbor Links Golfkurs zu spielen, braucht es nicht nur Können, sondern auch Abenteuerlust. Hier sind Leute in ihren Wohnmobilen unterwegs, die einfach mal Spaß haben wollen, etwas anders zu machen. So wie Marge und Homer Wexler, 2,50 Meter aus Melbourne, die gerade in Kalgoorlie ihren Trip beenden und voller Begeisterung erzählen.
You're in the middle of a desert and your golf ball hits rocks and goes wherever.
Du bist mitten in der Wüste, dein Golfball trifft gegen Felsen und fliegt dann irgendwo hin. Aber das macht die Reise abwechslungsreich. Meine Frau konnte keine weißen Golfbälle spielen, weil man die in der Wüste nicht wiederfindet. Wir benutzten also orange Golfbälle und einen in Pink. An einem Loch konnte sie den Flug des Balls 30 Meter weit verfolgen, dann war er weg. Und als nächstes landet er wieder direkt neben ihren Füßen. Derselbe Ball. Der war gegen einen Felsen geflogen und von dort geradewegs zurückgekommen. Wir freuen uns darauf, diesen wunderbaren Golfkurs jetzt hier zu beenden.
Just a rock in the middle of the desert, we lost it and it landed beside it. And we're looking forward to finishing it on this beautiful golf course. Yeah.
Hier, das ist in ihrem Fall Kalgoorlie. Während die beiden beim 12. Loch in Belladonia bei einem abgestürzten Skylab spielten, danach beim Dingo's Den Loch 5 ihre Bälle vor den dort berüchtigten diebischen Krähen in Sicherheit bringen mussten, nach Riesenechsen in Golftees und Greens, die schwarz sind, bietet die reiche Goldgräberhochburg Kalgoorlie Versöhnung mit den Klischees. 18 herrlich gepflegte Fairways in hügeliger Prachtlandschaft, Kängurus an künstlichen Teichen, Clubhaus mit Blick aufs Paradies. Dort kümmert sich Berufsgolfer der Professional Golfers Association Paul Brooker um Anlage und Clubmitglieder.
Ich habe mit Leuten gesprochen, die Nellebor komplett gespielt haben und es toll fanden, die lange Reise unterbrechen zu können. Statt 800 Kilometer am Stück zum nächsten Ort zu fahren, kann ich nach 100 einen Stopp machen, zwei Löcher spielen, herumlaufen, die Glieder strecken. Vor allem Leute, die nicht viel Golf spielen, verstehen, dass es in erster Linie darum geht, ein bisschen Spaß zu haben. Und selbst echte Golfer aus anderen Gegenden sagen, wenn sie in Nellebor gespielt haben. Es war vielleicht ein bisschen rau, aber wir haben es sehr genossen.
Australien, sagt Pro Paul Brooker dann noch, sei halt ein Riesenland. Golfplätze gäbe es überall. Golfspielen sei längst etwas für jedermann. Und so ist es nicht verwunderlich, dass es für den längsten Golfkurs der Welt zwar alles gibt, was dazugehört. Scorekarte für umgerechnet 44 Euro, Platzfees, Stempel. Aber letztlich könne man die meisten der irgendwo im Outback gelegenen Bahnen auch einfach so spielen, wenn man wollte. Will aber niemand, denn die Urkunde, die es entweder in Kalgoorlie oder Sojourner nach ehrlich bestandenem Kampf mit über 1000 Kilometern Wildnis gibt, sie ist auch im Revier der nach Edelmetall suchenden Glücksritter nicht mit Gold aufzuwiegen. Wir fahren weiter nach Norden, auf zweispurigen Fahrbahnen, manchmal endlos schnurgerade, dann wieder in weichen Bögen. Es geht vorbei an kleinen Siedlungen mit wenigen Häusern, die von der roten Erde fast verschluckt werden. Wir sind auf dem Weg nach Laverton, 350 Kilometer über die Goldfelder des Golden Quest Discovery Trail. Es ist schwül und heiß, der Ort wie ein Stillleben von Edward Hopper. Laternenmasten sind in die rostrote Erde betoniert, ein paar Walmdachhäuser, dazu eine menschenleere Straße mit einigen fast blätterlosen Bäumen, darüber der blaue Himmel des Outback, ein in Stille gepackter Ort. Alles scheint so verloren in dieser melancholisch einsamen Stimmung. Das ist Laverton, ganz im Nordosten der Eastern Goldfields. Hier endet auch das schwarze Band geteerter Landstraßen. Wer weiter will, verschwindet auf der planierten roten Sandpiste. Der nächste Ort ist Alice Springs, 1600 Kilometer östlich, im Herzen des australischen Kontinents.
That's just from living here all my life, yeah. My grandparents owned a station from just north of Laverton and my parents grew up on that station, my dad particularly.
Lorinda Hill lebt und arbeitet in Laverton. Die Siedlung ist der letzte Außenposten der Zivilisation vor dem Niemandsland des zentralen Outback. Lorinda Hill freut sich über jeden Reisenden. Tourismus ist die große Hoffnung nach dem Ende des Lockdowns. 450 Menschen leben in dem Örtchen, die Hälfte davon als staatliche Angestellte, scheinbar so verloren wie die wenigen Menschen auf Edward Hoppers Bildern. Der Vergleich mit dem US-amerikanischen Maler kommt nicht von ungefähr. Lorinda Hill kümmert sich nicht nur um das schicke Besucherzentrum, sondern auch um die Laverton Outback Gallery, die vom Staat finanziert wird. Lorinda Hill zeigt Outback-Videos, schenkt Cappuccinos aus und verkauft Souvenirnippes, aber auch Bilder von Aborigine-Künstlern. »2002 wurde die Galerie für Kunst der Aborigines eröffnet, mit dem Ziel, Kunst der Wongi, der Aborigines aus Laverton und dem umliegenden Outback, hier auszustellen und zu verkaufen. In der Kunstgalerie lagern hunderte bemalter Leinwände. 80% der Verkaufserlöse gehen zurück an die Künstler, sagt Julie Owens, die hier ebenfalls arbeitet.
»And we wanted to stop.
Wir wollen verhindern, dass Aborigines ihre Bilder unter Wert auf der Straße verkaufen. Dort bringt ein schönes $500-Gemälde vielleicht nur $20 ein. Bei uns können die Aborigine-Künstler ihre Bilder ausstellen, bekommen einen besseren Preis und wir halten sie von der Straße fern.
Über ganz Australien verstreut gibt es solche Aboriginal Art Center. Diese Kooperativen wurden gegründet, um die Kunst der Ureinwohner zu vermarkten und ihnen einen Lebensunterhalt zu sichern. Jeder Clan hat seine eigenen typischen Formen, Farben und Themen, erklärt Julie Owens.
The Laverton region alone, they depict more on the dots.
Für die Gegend um Laverton war die Punktmalerei ganz typisch. Meistens dominierten Ockerfarben und Erdtöne. Das hat sich mit den Jahren geändert. Heute gibt es moderne Malstile, Farben wie Rosa oder ein fluoreszierendes Grün. Aber die Punktmalerei gibt es noch immer und vor allem Landschaftsbilder.
And landscapes, sorry. And a lot of landscapes. Yeah.
Jahrtausende lang entstanden die Bilder der australischen Ureinwohner fast ausschließlich für zeremonielle Zwecke. Als fantastische Körperbemalung etwa oder als Boden- und Felsenbilder, während ritueller Feiern in den Sand gemalt und danach beim Tanzen zertreten, an Steinformationen aufgebracht, die eine kulturell-religiöse Bedeutung für die Clans hatten. Kunst war ein Unterschied zur westlichen Kunstproduktion, nur im Zusammenhang mit dem Ort wahrhaftig, an dem sie entstand. Sie war nicht transportierbar, nicht handelbar, sie hätte für die Aborigines dann sofort ihren Wert verloren. Dieses fundamentale Hindernis, mit Kunst Geld zu verdienen, wurde erst in den 1970er Jahren beseitigt, als Aborigines ihre Geschichte von den Ahnen auf Leinwand festhielten, um sie dann zu verkaufen. Am bekanntesten ist die Punktmalerei oder auch Dot Painting genannt. Die Bilder mögen für Weiße vor allem bunt dekorativ, als wilde Ansammlung von Punkten und Strichen wirken. Tatsächlich aber stellen sie geheime und heilige Zeremonien dar und erzählen eine eigene Geschichte. Punkte und Linien, die zusammenlaufen, sich auffächern, scheinbar ohne jeden inneren Zusammenhang. Tatsächlich aber sind sie mehr als nur ein gepunktetes Kunstwerk, das an der Wand hängt, wie Lorinda Hill erklärt.
This painting is by Pauline Golding from the Cosmo Newbury community. She is a local girl who was part of the Stolen Generation. This particular painting.
Dieses Bild stammt von Pauline Golding, die in der Nähe von Laverton in einer Aborigine-Gemeinschaft lebt. Sie gehört zur Generation der gestohlenen Kinder. Ihr Bild stellt die australische Regierung und die Weißen dar, die den Aborigines ihre Kinder geraubt haben. Viele Kinder haben sich als Vertriebene gefühlt und waren unglücklich mit dem, was ihnen widerfuhr.
Not happy about it, basically.
Die Stolen Generation ist eines der dunkelsten Kapitel der jüngeren australischen Geschichte. Von 1910 bis 1970 wurden Aborigine-Kinder, die einen weißen Vater hatten, in christliche Missionen und Heime eingewiesen oder zur Adoption durch Weiße freigegeben, mit dem Ziel, sie der weißen Lebensweise anzupassen, zu zivilisieren, wie es im christlich-weißen Sprachgebrauch hieß, und die hellhäutigeren Nachkommen für ein Leben im weißen Australien zu assimilieren. Dies geschah oft auch mit dem Gedanken, die indigene Bevölkerung auf diese Weise immer weiter schrumpfen zu lassen. Das alles passt nicht zum Boomerang-Kitsch oder zur AS-Rock-Didgeridoo-Idylle. Braune, weiße, gelbe, langgezogene, stilisierte Körper, die in festen Bahnen zu schwimmen scheinen, durch wild zuckende weiße und gelbe Linien aus Hunderten, vielleicht Tausenden Punkten. So erzählt Pauline Golding die Geschichte jener gestohlenen Kinder auf ihrem Bild. Doch nur mit Lorinda Hills Hilfe erschließt sich der Hintergrund des abstrakten Werkes.
Schauen Sie, hier die schwarzen Kreise in der Mitte hier. Sie sollen die Gemeinschaften der Aborigines versinnbildlichen. Dann kommen die Weißen dazu, die diese Gemeinschaften, ja, umstellen, würde ich sagen. Einige Kreise sind leer, die Menschen sind geflohen. Und hier, sehen Sie, da umstellen die Weißen die Aborigine-Kinder und nehmen die Hälfte mit, bringen sie in eine andere Gegend dorthin, wo es Missionen gab.
Seit etwa 40.000 Jahren produzieren die Aborigines Malereien. Es ist die älteste Kunsttradition der Welt, die heute noch besteht. Galerien wie die in Laverton verpflichten sich dem Indigenous Art Code. Der Kunstkodex soll garantieren, dass Arbeiten der Aborigines unter ethisch einwandfreien Bedingungen entstehen, angemessen bezahlt werden und die Erlöse an die KünstlerInnen fließen. Es gebe keine Kunstindustrie der Aborigines, es gebe aber sehr wohl eine Industrie, die sich um Aboriginal Art kümmert, erklärt Lorinda Hill. Ihre Hauptakteure seien keine Aborigines, fast alle sind Weiße. Die Malerei der Ureinwohner ist keine naive Malerei. Aborigines widmen sich vielmehr ihren Schöpfungsmythen und Ahnen oder stellen Geschichten über Liebe und Tod dar. Die Malkunst der Aborigines ist auf 4 Farben beschränkt: Braun, Rot, Schwarz und Weiß. Farben, die vor allem aus Steinen, Erde und Pflanzen gewonnen werden, erklärt Jolie Owens.
With Aboriginal art, they like to capture their culture.
In ihrer Kunst drücken die Aborigines ihre Kultur aus. Manchmal thematisieren sie auch die Umgebung, in der sie leben, oder ihre Traumzeitlegenden. Das Wissen um ihre Kultur und ihre Schöpfungsmythen, all das findet sich in ihren Bildern wieder.
So their stories are in their pictures. Yeah.
Ureinwohner sind die großen Verlierer der Goldförderung damals wie heute. Sie wurden vom Ansturm der Goldsucher vor mehr als 100 Jahren geradezu überrannt. Unterdrückung und Tod, Ausgrenzung und Ghettoisierung, Zwangsadoption von Mischlingskindern seitens der Kirche, soziale und kulturelle Entwurzelung waren die Folge nach der Ankunft des weißen Mannes. Heute wird das Leben der Aborigines vom Staat hochsubventioniert. Ihnen, die ihr Land für heilig und unantastbar halten, wird so ihr Stillhalten beim Raubbau abgekauft. Selbst in den kleinen Gemeinden bekommt man sie kaum zu Gesicht.
Michael, Marek und Sven Weniger, meine beiden Kollegen, die für uns, für Sie in Australien unterwegs waren. Hier ein Zusammenspiel zwischen dem Didgeridoo-Ensemble Ancala und dem internationalen World Orchestra. On the Road heißt der Titel und wir machen uns in der Zeit auf nach Indonesien, besuchen dann dort Bali. Aber da geht es nicht um Happy Holiday. Gleich mehr dazu. Bali nun also hier in den Reisenotizen am Himmelfahrtstag. Viele kennen die indonesische Insel als tropisches Urlaubsparadies. Oder vielleicht auch aus dem Film Eat, Pray, Love als exotische Romantikkulisse. Yoga- und Surfcamps für Individualtouristen gibt es dort genauso wie Hochburgen für den Massentourismus. Wie abhängig diese Insel mittlerweile von der Tourismusindustrie ist, das hat sich insbesondere während der Corona-Pandemie gezeigt. Viele Balinesinnen und Balinesen mussten hungern, weil sie ihre Jobs in der Tourismusbranche verloren. Einige waren gezwungen, zurück in ihre Heimatdörfer zu ziehen. Wie geht es der Insel und wie hat sie sich während der Pandemie verändert? Sophie Angavi hat sich umgehört.
Trauminsel Bali. 6 Millionen Touristen jährlich, Strände, Surfspaß und Kultur, so war es. Doch dann kam Covid und die Trauminsel veränderte sich. In Hotels gähnende Leere, ausgestorbene Strände. Als die Ströme von Urlaubern versandeten, verloren viele Balinesinnen und Balinesen ihre Arbeit. Sie konnten auf einmal nur noch einen Bruchteil ihres vorigen Einkommens mit nach Hause bringen. So auch der Sonnenliegenvermieter Wayan.
Als ich zu Hause ankam, haben meine Kinder oft gesagt, wir haben noch nicht gegessen. Am Abend hatte ich den Liegenstand hier geschlossen. Da riefen meine Kinder an, Papa, waren heute Touristen am Strand? Wieso, habe ich gefragt. Wir haben noch nicht gegessen.
Hat aufgezeigt, wie abhängig Bali vom Tourismus ist. Nur diejenigen, die nicht in der Tourismusbranche arbeiteten, konnten sich während der Pandemie über Wasser halten. Denn vor der Pandemie, da landeten jährlich mehr Touristen auf der Insel, als Balinesen dort sesshaft sind. Die Insel ist komplett auf sonnenhungrige Ausländer ausgerichtet. Ein Ungleichgewicht, sagt die Journalistin Fenty Liliani.
Wir wollen doch alle nur die Insel genießen. Warum können die Touristen genießen, wir aber nicht? Und der Grund ist irgendwie immer, dass wir nicht genug Geld haben.
Bali den Touristen und nur den Touristen. So war es. Für die lokale Bevölkerung war es also ein Novum, endlich auch Platz zu haben auf ihrer eigenen Insel.
Wegen Covid musste die Tourismusindustrie dann lernen, auch uns wertzuschätzen. Woher sollten sie sonst Geld bekommen? Keine Touristen da. Ob sie wollten oder nicht, sie mussten die lokale Bevölkerung bewirten. Für mich war es auch ganz schön, das mal zu erleben. Früher wollte ich so gerne mal zu solch besonderen Orten. Erst Covid hat mir das ermöglicht. Tolle Hotels erleben und wow, endlich bezahlbar. So fühlt sich das also an, Touristin zu sein. Das war der Pluspunkt der Pandemie.
Aber die Tourismusindustrie beschäftigt eben auch die meisten Balinesen und Balinesinnen. Als ihre Jobs in den Touri-Hochburgen verloren, mussten viele zurück in die ländlichen Regionen der Insel ziehen. Dort haben sie Familie und einen Rückhalt in der Dorfgemeinschaft. Dort konnten sie unterkommen. Auch Liegenvermieter Wayan wollte während der Pandemie versuchen, als Bauer Fuß zu fassen.
Es gab Arbeit, aber das Einkommen war nicht genug. Manchmal hat es nur für den Monat gereicht. Die laufenden Kosten konnte ich damit nicht decken. Der Einsatz hat sich nicht gelohnt. Bauer war ich also nicht lange, nur ungefähr für ein halbes Jahr. Danach haben die Affen und Ratten alles kaputt gemacht und meine Ernte geklaut. Gegen die Pandemie kam niemand an. Alles war zerstört.
Auch im Inland, in der Nähe des Yoga-Hotspots Ubud, war die Lage angespannt. Ibu Wayan und ihre Familie haben Ferienhäuser auf ihre Felder gebaut. Eine Investition für die Zukunft sollte es sein, aber jetzt sitzen sie auf den Schulden für die leerstehenden Häuser. Auf den zugebauten Feldern kann man nichts mehr anbauen, nichts mehr ernten.
Ja, aber es hat Panik sekali.
Ich hatte Panik. Wir müssen ja jeden Monat den Kredit bezahlen und auch essen. Wo soll ich das Geld hernehmen? Das war stressig.
Nur für die Hälfte des Preises konnte Ibu Wayan ihr Ferienhaus während der Pandemie vermieten. Zu übersättigt war der Markt der leerstehenden Ferienunterkünfte. Und doch, es ging ihnen in der Pandemie trotz allem besser als anderen Menschen aus ihrem Dorf.
Mein Schwager, der ist richtig arm, hat keinen Vater, seine Mutter kann nicht arbeiten. Vor Covid hat er gearbeitet und wurde dann entlassen. Es ist so traurig. Wo soll er arbeiten? Wenn ich 20 Kilo Reis gekauft habe, dann haben wir geteilt, damit er leben kann.
Die Krux des Massentourismus. Nebst Postkartenmotiven wie Tempelanlagen und den weiten Stränden war die Reisfeldlandschaft seit jeher Hauptgrund für den Hype um Bali. Doch viele Reisterrassen sind grau im Zement gewichen, um Platz für Urlauber zu machen. Für den Umweltaktivisten Gilang hat die Pandemie viele negative Aspekte des Tourismus aufgedeckt.
Das Problem wollten wir hervorheben. Wir, die Bevölkerung, müssen doch essen. Und landwirtschaftlichen Flächen droht das aus? Es könnte ja eine nächste Krise kommen, eine andere Pandemie oder ein Krieg zum Beispiel. Das könnte ja passieren.
Während der Pandemie hat Gilang mit Freunden und Freundinnen aus seinem Punk-Kollektiv Essensausgaben veranstaltet. So viele Menschen hatten Bedarf, dass die Polizei die Menge manchmal auflösen musste.
Die Menschen wollten ja Abstand halten, aber sie brauchten vielleicht einfach so dringend Essen, dass sie gedrängelt haben. Wir haben gesagt, bitte Vorsicht, aber sie haben gedrängelt. Bitte, ich.
Langsam kehren die Touristen nun nach Bali zurück. Was wird von den Erkenntnissen aus der Pandemie hängen bleiben? Ist es aussichtslos zu hoffen, dass sich langfristig etwas ändern kann?
Sophie Angavi über die Problematik des Tourismus auf Bali. Unterwegs werden wir auch im Anschluss an die jetzt folgenden Nachrichten sein. Kaunas, die litauische Kulturhauptstadt, Lille, Geburtsort des großen General de Gaulle, und das Oderbruch im Osten Deutschlands, das sind unsere Ziele. Wir hören uns gleich wieder.
Deutschlandfunk, Feiertagsspaziergang.
Wenn man gemütlich zu Hause sitzt, dann sinnt man auf Abenteuer. Hat man ein Abenteuer zu bestehen, dann wünscht man sich, man säße gemütlich zu Hause. Das hat Thornton Wilder gesagt. Hier in den Reisenotizen haben Sie beides. Sie können zu Hause sitzen, gemütlich, gleichzeitig Abenteuer per Ohr erleben. Naja, Abenteuer im regelrechten Sinne sind es jetzt nicht gerade, die wir Ihnen bieten, aber Entdeckungen und Erkenntnisse und diese Aspekte gehören ja auch zum Abenteuer. Wie auch immer, Andrea Stopp nimmt Sie mit auf die Reise durch Deutschland und die Welt. Kaunas ist in diesem Jahr Kulturhauptstadt Europas. Die zweitgrößte litauische Stadt erlebte vor rund 100 Jahren einen kräftigen Entwicklungsschub. Der technische Fortschritt und neue Kunstströmungen machten sie zum vibrierenden Zentrum des jungen litauischen Staates. Das Team von Kaunas 2022 hat sich zum Ziel gesetzt, auswärtigen Besuchern Unbekanntes näher zu bringen und bei den Einwohnern von Kaunas die Identifikation mit ihrer Stadt zu steigern. Dreh- und Angelpunkte dieses Vorhabens ist die modernistische Architektur der Zwischenkriegszeit, die sich ohne weiteres mit bekannten Modernismusstädten wie Prag, Breslau oder Tel Aviv messen kann. Judith Leister, meine Kollegin, nimmt uns mit auf ihre Reise in das Kaunas der Zwischenkriegszeit.
Die Vilniuser Straße verwandelt sich in ein einziges großes Geschrei. Es fluchen die Kutscher, deren schwere Fuhrwerke sich an den Achsen ineinander verkeilen. Donnernd fliegen die Autobusse vorüber und die Sonne tritt endgültig ihre Herrschaft an. Das zu einem neuen Tag erwachte Kaunas lernt und betet. Es dient und regiert und es treibt Handel. Es reinigt die Straßen, es protestiert Wechsel, es fängt Hunde ein. Es setzt Federstriche unter amtliche Dokumente, es gießt die Nelken und Lefkoien auf dem Platz der Unabhängigkeit und es brüllt Kommandos auf dem Platz der Armee. Es gräbt die Beete um in Schaljakalnis, es hackt Brennholz und bringt Farbe auf Leinwände. Von der Sonne geweckt steht der Kaunasser, der 9 Handwerke kennt und 10 Hungersnöte, auf.
So beschrieb ein litauischer Journalist Anfang der 1930er Jahre das Straßenleben in Kaunas, einer Stadt, die bis zum Ende des Ersten Weltkriegs ein verschlafenes russisches Provinznest gewesen war, bis es eines Tages einen großen Aufbruch gab, wie Virginia Witkiene, Chefin des Kulturhauptstadtjahrs in Kaunas, erklärt.
And suddenly in one night, Kaunas being some kind of
Plötzlich, über Nacht, wurde Kaunas, vorher eine Stadt an der Peripherie, die Hauptstadt eines jungen europäischen Landes, von Litauen. Kaunas war von 1920 bis 1940 Hauptstadt. Und in dieser Zeit hat sich Kaunas großartig entwickelt, mit vielen neuen Gebäuden, mit neuen Institutionen, aber auch Privatvillen und Wohnhäusern. Mehr als 6000 Gebäude im Stil des Modernismus wurden gebaut. Das war wirklich das goldene Zeitalter für unsere Stadt.
Da die historische Hauptstadt Vilnius von Polen besetzt war, machte man Kaunas, die zweitgrößte litauische Stadt, zur Kapitale. Ein italienischer Journalist, der 1923 zu Besuch war, schrieb angesichts hölzerner Gehwege und offener Wasserrinnen noch pikiert:
Soll etwa, sagte ich mir, dieses unbedeutende Städtchen von nun an einem europäischen Staat, so bescheiden er auch immer sein mag, als Hauptstadt dienen?
Doch die Stadt blühte und gedieh. 20 Jahre lang, bis im Sommer 1940 sowjetische Truppen einmarschierten, die ein Jahr später von der Wehrmacht in die Flucht geschlagen wurden. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Litauen endgültig der Sowjetunion einverleibt. Es folgten bleierne Jahrzehnte, bis das kleine baltische Land 1990 abermals unabhängig wurde. Virginia Witkiene.
After regaining independence,
nach der zweiten Unabhängigkeit gab es in Litauen eine Welle des Optimismus. Vilnius hat so sehr wieder aufgelebt. Aber Kaunas hat über all die Jahrzehnte bis heute keine neue eigene Identität finden können.
Kaunas liegt am Zusammenfluss von Neris und Njamunas, auf Deutsch Memel, in einer weitläufigen Wasserlandschaft in der Mitte Litauens. Zur Lage der Stadt an der ehemaligen russisch-preußischen Grenze, wo früher der gregorianische und der julianische Kalender aufeinander trafen, gibt es eine Redensart, wie Ugne Andriauskaite, Architekturhistorikerin und Planerin des Architekturprogramms von Kaunas 2022, erzählt.
We had the longest bridge. It would take 2 weeks to cross the bridge.
Wir haben die längste Brücke der Welt. Man braucht 2 Wochen, um sie zu überqueren. Weil auf der einen Seite der russische und auf der anderen der preußische Kalender galt. Von einer Seite der Memel zur anderen. Eine Zeitreise.
Eine kleine Zeitreise kann man auch auf der schnurgeraden Leisvesallee, der Freiheitsallee, im Stadtteil Neujamiestis unternehmen. Und zwar entlang der Kaunaser Architektur. Am östlichen Ende der heutigen Fußgängerzone steht seit über 100 Jahren die große, früher russisch-orthodoxe Garnisonkirche. Heute ein katholisches Gotteshaus. Ugne Andriauskaite erklärt, wie sich die Wahrnehmung der Kirche im Lauf der Zeit veränderte.
Architecture is affected by a historical memory of.
Architektur ist auch abhängig vom historischen Gedächtnis. Diese Kirche hier sieht ein bisschen aus wie das Taj Mahal, eine Mini-Version. Sie wurde im 19. Jahrhundert erbaut für die zaristischen Soldaten. In der Zwischenkriegszeit diskutierte man, sie abzureißen, als Relikt der zaristischen Besatzung. Und jetzt ist sie eines der Symbole von
Kaunas. And now it became a symbol of Kaunas. It's very recognizable.
Weiter westlich in der Leisvesallee findet sich das ehemalige Hauptpostamt aus dem Jahr 1931. In der Zwischenkriegszeit ein Schlüsselgebäude für die moderne Kommunikation in Litauen. Der Bau des Architekten Felixas Vizbaras weist mit Flachdach, übereckelaufenden Fensterbändern und abgerundeten Seitenflügeln die typischen Charakteristika des internationalen Modernismus auf. Ugne Andriaskaite deutet auf einige Details an der Fassade, um zu zeigen, dass der Modernismus in Litauen oft eine ganz eigene Note hatte.
This building mimics the folk elements of Lithuanian traditional village-style architecture.
Dieses Gebäude ahmt die Folklore des traditionellen litauischen Dorfes nach. Es kombiniert die Idee des Modernismus, also Glas, Stahl, Beton, mit dem traditionellen litauischen Baustoff Holz. Um die Fenster des Postamts herum sieht man Dekorationen, die aussehen wie aus Holz geschnitzt, in Wirklichkeit jedoch aus Beton sind. An anderen Gebäuden sieht man Elemente wie Sonnen oder Ringelnattern, Motive der alten heidnischen Religion.
It's important for the pagan ancient religion.
Andriaskaite erzählt im Weitergehen, dass sich im Zuge der Urbanisierung auch die Kleidung der Menschen verändert habe. Die Männer seien nun im Anzug und mit Hut auf die Straße gegangen, die Frauen im Kostüm und mit Handschuhen. Ende der 1930er Jahre war Kaunas eine pulsierende Stadt. Es gab 14 Tageszeitungen in 5 Sprachen, eine Oper, mehrere Theater sowie zahlreiche Cafés und Restaurants. Besonders beliebt war ein brandneues Unterhaltungsformat.
That Kaunas in the interwar was the city of cinemas.
Kaunas war zwischen den Kriegen eine Kinostadt. Kino war eine sehr populäre Freizeitaktivität. Es gab 17 Kinos in Kaunas.
Cinemas. In Kaunas City.
Now, how did you say that last step went? Yes.
We will go to Romuva Cinema.
Gehen wir zum Kino Romuva, das 1940 gebaut wurde.
In 1940s.
Es hatte einige Features des Modernismus.
Modernism, but maybe
die Beleuchtung sollte es irgendwie, ich weiß nicht, amerikanischer machen.
So the idea was to illuminate it, to make it very, I don't know, American in a way.
Das jüngst renovierte Romuva, das etwas zurückversetzt an der Leiswesallee liegt, ist das älteste noch funktionierende Kino in Kaunas. Bei seiner Eröffnung vor über 80 Jahren war es mit fast 700 Plätzen das größte und modernste Kino in ganz Litauen. Seine Fassade wurde im Stil des Art Deco gestaltet, eines aus dem französischen Kubismus abgeleiteten Kunststils, auch Zickzackmoderne genannt. Das Wahrzeichen des Kinos ist der Glasturm über dem Eingang, der damals in verschiedenen Farben hinterleuchtet wurde. Weil an einigen Häusern gebaut wird, frage ich Ugne Andriaskaite, wie hoch die Preise für Wohnungen in dieser Gegend heute sind.
What are the average flat prices here?
Die Antwort fällt ernüchternd aus.
Wir haben gerade eine Immobilienblase. Die Preise sind enorm.
So they are huge.
Man kann ein modernistisches Apartment für 1000 Euro kaufen. 2 Räume vielleicht, aber in sehr schlechtem Zustand. Aber normalerweise zahlt man 200.000,
300.000.
In der Doneleitisstraße steht eine Architekturikone des Zwischenkriegsmodernismus, die seinerzeit auf vielen Postkarten abgedruckt war. Das Privathaus des Eisenbahndirektors Jurgis Iljenjenis und seiner exzentrischen Ehefrau Alexandra. Architekt dieses Solitärs aus dem Jahr 1933 war der deutschstämmige Arno Funk, litauisch Arnas Funkas. Was das zweistöckige Haus mit dem kreisrunden Fenster zur Straßenseite, das jahrelang von der örtlichen Feuerwehr genutzt wurde, so besonders macht, erklärt mir Algis Grigas, Architekt und Tourguide.
First of all, it didn't have a single main facade.
Vor allem hat es nicht nur eine Hauptfassade, sondern 3 unterschiedliche Fassaden. Es hat ein Flachdach und eine Vielzahl unterschiedlicher Fenster. Von außen sieht es wie ein Würfel aus.
It looks like a cube from the outside.
Obwohl das Haus einen so kompakten Eindruck macht, befinden sich darin mehrere Apartments mit separaten Eingängen. Das größte hat immerhin 250 Quadratmeter. Nachträglich wurde auf Wunsch der Besitzer noch ein Dienstbotenzimmer eingebaut, das eine für damals sehr moderne Eigenschaft besaß: Tageslicht durch ein eigenes Fenster. Algis Grigas, der das Gebäude als einzigartige Raumskulptur bewundert, fährt fort.
Man sieht Eckfenster mit gebogenem Glas. Die große Eingangstür ist fast 5 Meter hoch. Arnas Funkas repräsentiert eine neue Generation, die in den 1930ern nach dem Studium in West- und Zentraleuropa nach Kaunas zurückkehrte. Sie stand im Gegensatz zur klassisch inspirierten Architektur.
Direkt um die Ecke vom Ilin-Jenis-Haus vor dem Eingang des neuen Artico-Museums erwarten mich dessen Gründer, die jungen Unternehmer Karolis Banis und Piatras Gaidamavičius. Die Fassade des 1929 erbauten und frisch renovierten Hauses glitzert und weist etwa an den Balkons verspielte achteckige Formen auf, die typisch für das Art Deco sind. Der Architekt Edmundas Frikas, Jahrgang 1876, war eine Generation älter als Arnas Funkas und hatte in Petersburg studiert. Wegen seiner besonders dekorativen Formensprache wurde er im Volksmund Frikoko genannt, in Anlehnung an Rokoko. Karolis Banis erzählt.
Actually, it's quite rare in Kaunas to find an apartment with authentic layout.
Man findet in Kaunas nur selten ein Apartment mit Originalgrundriss. Alle privaten Häuser wurden nach dem Zweiten Weltkrieg verstaatlicht und 2 oder 3 Familien mussten sich in der Regel eine große Wohnung teilen. Wir hatten also Glück, dass wir in diesem Haus ein authentisches Apartment gefunden haben.
We were very happy to find, you know, an original layout in this house, and I will now open the doors for you.
Das kleine, aber feine Art-Deco-Museum präsentiert den Besuchern eine bürgerliche Musterwohnung aus der Zwischenkriegsära. Neben schweren Holzmöbeln finden sich multifunktionale Objekte aus modernen Werkmaterialien wie Glas und Stahl. Karolis Banis zeigt auf eine Couch von 1938 mit exotischem Stoffbezug.
Das spiegelt das Interesse an anderen Zivilisationen. Art Deco geht mit Ägypten zusammen, mit der Maya-Kultur. Sie haben sogar einen lokalen Stil kreiert.
Und er zeigt auf eine Handwerksarbeit aus Litauen, einen Stuhl, dessen Rückenlehne aus einer großen Sonne besteht. Auch Gebrauchsgegenstände wie Schreibmaschinen, Toaster und Geschirr bekommt man zu sehen, produziert in aller Welt.
Früher importierte Litauen viele Güter aus Deutschland, der Tschechoslowakei, Frankreich. Vieles kam auch aus den USA. Wir haben eine Menge litauischer Markennamen, die eigentlich aus den USA kamen. Interessant.
Vielen Litauern sei heute nicht mehr bewusst, dass die litauische Wirtschaft vor 100 Jahren florierte und weltweit vernetzt war, sagt Karolis Banis. Viele meinten, in Litauen wären früher alle arm gewesen. Wegen der historischen Verwerfungen wüsste kaum mehr einer, dass es in Kaunas einmal ein litauisches Bürgertum gab, das selbstverständlich in den durchgehenden Zug nach Paris einstieg, polyglott war und elegantes Tennis spielte. Diese Menschen seien auch nicht unbedingt besonders reich gewesen.
Dieses Apartment war damals gar nicht so teuer. Jemand mit einem etwas höheren Durchschnittseinkommen konnte in so einem Apartment leben. Und man nimmt heute an, dass 20 bis 30.000 Familien in Kaunas so gelebt haben. Wir wollen den Leuten zeigen, wie gut das Leben damals war. Als Inspiration.
svržitas, geležim kustytas, viržys svržitas, viržys svržitas, viržys svržitas, viržys svržitas, viržys svržitas.
Den Spaziergang von Judith Leister durch Kaunas beendete gerade diese litauische experimentelle Folkband aus Vilnius mit einem Song über einen jungen Mann, der um die Hand eines Mädchens anhält. Die Karikaturisten Frankreichs und der Welt waren dem hochgewachsenen Mann sehr dankbar für seine ausgesprochen große Nase und auch für seine Ohren mit dem hohen Luftwiderstand. Dieser Mann wusste schon sehr früh, was er mal werden will, nämlich General und Staatspräsident, wenn schon nicht Kaiser wie Napoleon oder König wie Ludwig XIV. Die Rede ist von Charles de Gaulle, natürlich muss ich sagen General de Gaulle. Zur Welt kam er im französischen Norden, wo ein hervorragendes Bier das Nationalgetränk ist und nicht der Rotwein, nämlich in Lille, einen Steinwurf entfernt von der belgischen Grenze. Manfred E. Schuchmann war in Lille, der Metropole des Nordens, und hat das Geburtshaus des Generals besucht.
Sonntagnachmittag auf der Esplanade von Lille. Ein strahlender Tag. Die halbe Stadt ist draußen, flaniert unter hohen Bäumen am Ufer des Kanals. Der Kinderspielplatz ist gleich nebenan, eine Riesengaudi. Eben macht sich eine Truppe in roten Overalls fertig zum Einsatz. Hier hat auch der kleine Charles mit der großen Nase seine Sonntagnachmittage verbracht. An der Hand der Großmutter, mit seinen Geschwistern, Cousinen und Cousins. Ich frage mich, ob ihm die Musik gefallen hätte. Und ich zweifle, nicht zackig genug, dazu kann keiner marschieren, völlig unmilitärisch. Dabei ist die Umgebung eigentlich ganz nach dem Geschmack des kleinen Charles. Eine mächtige Zitadelle mit Vorwerk und Bastionen, ein Graben drumherum. Und im Giebel des Hauptportals prangt herrlich die goldene Sonne des Sonnenkönigs. Défense d'entrée behauptet vergeblich ein Schild am Tor zum Hof. Terrain militaire. Zutritt verboten, Militärgelände. Kümmert aber keinen. Radfahrerkurven hindurch, Mütter mit Kinderwagen, Klein- und Großfamilien. Auf dem Nachhauseweg, so stelle ich mir das vor, hat der kleine Charles damals kurz angehalten vor der Kaserne Négrier, in der heute die Fremdenlegion exerziert. Hat verzückt den Kommandos und Appellen gelauscht. Ja, das war zackig, ganz nach seinem Gusto. Zurück im großbürgerlichen Haus der Großmutter hat er sofort das Kommando übernommen über Brüder und Cousins. Er hat sie in Bataillonsstärke vom Teppich gehauen.
Alors, Charles de Gaulle jouait beaucoup dans ce jardin d'hiver avec ses frères et avec ses cousins sur le sol.
Erzählt Marie Lefebvre, die Direktorin der Maison Natale, dem Geburtshaus des General de Gaulle, historisches Denkmal von nationaler Bedeutung.
Charles de Gaulle hat sehr gerne hier im Wintergarten mit seinen Bleisoldaten gespielt, mit seinen Brüdern und Cousins. Er hat die großen Schlachten der napoleonischen Epoche nachgestellt, immer als Befehlshaber der französischen Armee. Darauf hat er bestanden. Ich bin der Kaiser. Ich bin der König. Ihr könnt alle anderen Soldaten haben, aber ich will gewinnen. Kein leichter Spielgefährte.
Er besaß rund 800 Soldaten samt Zubehör für diese Schlachten gegen Deutschland, gegen England, Preußen oder Russland.
Der kleine Charles hatte also bereits im Haus seiner Großmutter in Lille den Marschallstab im Tornister oder à la Française das Generalskäppi auf dem Kopf. Im zarten Alter von 5, 6, 7 Jahren Befehlshaber der Grande Armée. Wenigstens auf dem Fußboden und mit Spielzeugsoldaten. Zur Welt kam er am 22. November 1890 in der Rue de Princesse Nummer 9.
Alors ici nous sommes dans la chambre.
Wir sind hier im sogenannten Geburtszimmer. Er kam im Haus seiner Großmutter zur Welt. Das war damals sehr üblich. Hier ist die Wiege der Familie und hier das Taufkleid, auch ein Erbstück. Also, er wurde getauft als Charles-André-Joseph-Marie de Gaulle in der Kirche Saint-André.
Madame Marie-Claude Gauval hat mich an die Hand genommen. Wir sind ein paar hundert Meter die Rue de Princesse hinuntergegangen zur Kirche des heiligen Andreas. Madame Gauval kennt jeden Ort, mit dem der kleine Charles jemals zu tun hatte in Lille. Und jede einzelne Plakette, die zu Ehren des Generals an eine Hauswand gepinnt wurde. Natürlich ziert eine Marmortafel auch die Holztäfelung neben dem Taufbecken der Kirche.
Hier in dieser Kirche Saint-André wurde das kleine Charles de Gaulle am selben Tag seiner Geburt getauft. Er ist also zur Welt gekommen um 4 Uhr morgens und um 16 Uhr nachmittags, also hier getauft. Damals musste man so schnell wie möglich die Kinder taufen.
Es ist nicht überliefert, ob der kleine Charles beim Eintauchen ins kalte Weihwasser geplärrt hat, wie jeder normale Säugling, oder bereits militärisch straff die Lippen zusammengekniffen hat. Die Kindersterblichkeit war Ende des 19. Jahrhunderts noch hoch, deswegen die schnelle Taufe und das erste Sakrament. Die Wege des Heils sind mitunter beschwerlich. Ach ja, das Taufbecken von Saint-André wird natürlich von einer Trikolore in blau-weiß-rot flankiert. Die Rue de Princesse ist heute eine ruhige Wohnstraße, was zur Zeit des kleinen Charles noch ganz anders war. Fabriken, Wirtshäuser, Handwerker, Arbeiter, oben und unten dicht an dicht. Auch die Fabrik für Spitzenwirkerei seines Großvaters stand in der Nachbarschaft. Madame Gauval hat einen zügigen Schritt. Es geht quer durch Lilles kopfsteingepflasterte Altstadt mit ihren kleinen und großen Boutiquen, Fachgeschäften, Bistros und zahllosen Studentenkneipen. Eigentlich, muss man sagen, hat der kleine Charles ja gar nicht in seiner Geburtsstadt gelebt. Die Familie war in Paris zu Hause. Aber in all seinen Kindheits- und jungen Jahren kam er in den großen Ferien zurück nach Lille und ins Haus der Großmutter. Einmal wurde er sogar für längere Zeit nach Lille ausgelagert, sozusagen auf Isolierstation, sagt Marie-Claude Gauval.
Als er da von den Eltern zu der Großmutter geschickt wurde, weil die anderen Geschwister Scharlach hatten, war das hier die einzige Möglichkeit. Er konnte nicht in eine Knabenschule gehen und er fand sich hier wieder mit dem Mädchen. Ja, das ging also gut und also mit einem Lächeln sagte er, man hat mich also beigebracht, wie ein Mädchen sich benehmen soll.
Der kleine Charles mit der großen Nase und der lauter niedlichen Mädchen, lauter sehr katholischen Mädchen, denn die Schule war und ist bis heute eine katholische Privatschule. Die weibliche Erziehung hat Charles militärischer Karriere jedenfalls nicht geschadet. Und ja, natürlich auch hier eine Plakette Messing auf Hochglanz. Salle de classe Charles de Gaulle, 1896-97 ist darauf zu lesen. Sein Klassenzimmer damals. Vielleicht darf man auch von einer lebenslangen heimlichen Leidenschaft Charles de Gaulles in Lille berichten. Vielleicht sogar von einem Laster. Wir stehen inzwischen vor einem Gründerzeithaus im Zentrum. Hohe Schaufenster, dunkler Marmor, gusseiserne Ornamente über der Eingangstür, der Name Mère. In Lille eine Institution der süßen Verführung.
Das kleine Kind Charles de Gaulle hat das so gesehen, in dem Zustand, ne? Und natürlich, also die Lieblingssache da in dieser Konditorei, das waren natürlich also die Waffeln. Die sind immer noch da. Wirklich also die Spezialität des Hauses.
Das ist also so eine Süßigkeit mit der Hand geformt, mit dem Stempel des Hauses oben drauf und gefüllt mit Vanillecreme. Er war so erpicht auf diese Süßigkeiten, dass er sie nach Paris hat liefern lassen.
Kann die journalistische Recherche auf den Spuren des späteren Generals und Staatspräsidenten ohne den Geschmackstest seiner Kinderwaffel aus Lille auskommen? Ich finde nein und bestelle mir, was in der sehr vornehmen Patisserie mehr als Waffel des Generals, La Gaufre du Général de Gaulle, auf der Karte steht. Und jetzt habe ich ein Problem. Wie beschreibe ich, was mir von der Bedienung, schlicht und elegant, in Schwarz und Weiß gewandet, auf dem Teller gereicht wird? Nun, am ehesten gleicht die Generalswaffel in Form und Größe einer flachen, Slip-Einlage in XS. In der Konsistenz leicht labberig und zuckersüß gefüllt. Das also war de Gaulles lebenslängliche kleine Sünde, sehr bescheidener Mann. Von der Patisserie aus sind es nur ein paar Schritte hinüber zu Lilles guter Stube, die mit den Zeiten mehrfach den Namen gewechselt hat. Madame Goval fasst das Wichtigste in Kürze zusammen.
La Grande Place oder la Place du Marché, also Marktplatz, ne? Oder aber seit Juni 1944 Place du Général de Gaulle als großer Befreier. Das Prunkstück der Stadt überhaupt und des Platzes sowieso ist also die alte Börse aus dem 17. Jahrhundert. Da hinten, das ist also das 19. Jahrhundert, das ist der Glockenturm Le Beffroi der Handelskammer. Seit immer hat Lille von der Textilindustrie gelebt, nicht wahr? Sie ist also sehr schnell zu einer Messestadt geworden.
Ist es nicht schön? Beethovens Ode an die Freude. Oder jedenfalls so ungefähr. Die Handelskammer lässt das Glockenspiel regelmäßig von ihrem hohen Beffroi ertönen und beschallt damit auch den Platz, der nach dem kleinen Charles benannt ist, aus dem der große de Gaulle werden sollte. Rings um den Platz sitzen Einheimische und Besucher in Straßencafés und Restaurants und lassen die Sonne sehr gelassen auf ihre Aperos und ihr Bier scheinen. Bier geht in Lille zu jeder Tageszeit. Willkommen bei den Stiefs. Ja, der General, der früher mal nur der kleine Charles war, fühlte sich ganz und gar als einer der ihren, erzählt Marie Lefebvre, die Direktorin des de Gaulle-Hauses in Lille.
De Gaulle war Lille sehr verbunden. Er nannte sich selbst einen kleinen Lillois aus Paris. Und später meinte er, jedes Mal, wenn er nach Lille zurückkehre, würde aus ihm wieder ein Mensch, ganz und gar aus Lille.
Manfred E. Schuchmann auf den Spuren des General de Gaulle. Ein Chanson jetzt über die Straßen von Lille, von einer Band aus Lille, Les Mauvaises Langues.
Oui, je me souviens bien de la rue des Jardins où déjà nous faisions notre révolution. Oui, je me souviens bien de la rue Jean Moulin. Déjà nous écrivions nos premières chansons. Moi, je suis né ici et toi, tu l'as choisi. Et du boulevard Carnot jusqu'au Sébastopol, nous traînions nos guitares, notre espoir dans les rues de Lille, les rues de ma ville, dans les rues de Lille, les rues de ta ville. Une mélodie, une caresse m'ont suivi sur l'îlot. Comtesse, dans les rues de Lille, les rues de ma ville, dans les rues de Lille, les rues de ta ville. Amis, les deux Beffroi se dressent au cœur des rues de nos prouesses. Nous sommes les rois rue princesse. Je me souviens bien des dimanches matins, des lendemains bohèmes au marché de Oisemme. Oui, je me souviens bien, chez moi, appelle voisin, nous avions parlé d'elle comme d'une citadelle. Tu traînais à Riour, moi dans les petites cours. Nous faisions des projets et nous aimions longer le boulevard de notre liberté dans les rues de Lille, les rues de ma ville. Dans les rues de Lille, les rues de ta ville. La voix du Nord sur la grande place résonne encore. Elle est tenace dans les rues de Lille, les rues de ma ville. Dans les rues de Lille, les rues de ta ville. La vieille bourse assume sa classe, on se ressource à la Ducasse. La rue de la soif, est-ce qu'on y passe? Quartier Moulin, des rires et des sanglots de ce clown du Prato. Oui, je me souviens bien, voir changer de destin les pavés, les maisons, de la place aux oignons. J'ai croisé des amants, s'aimer au square Vauban. Te voilà qui arrive près de l'hôtel Scrive. Si c'était le moment qu'on écrive sur les rues de Lille, les rues de ma ville. Dans les rues de Lille, les rues de ta ville. Comme si c'était le premier concert sur la place du monde terre. Dans les rues de Lille, les rues de ma ville. Dans les rues de Lille, les rues de ta ville.
Der Feiertagsspaziergang im Deutschlandfunk nochmal zurück nach Deutschland. Das Oderbruch, ganz im Osten Brandenburgs, lebt so gut es kann vom Tourismus. Und dafür, dass mehr Leute kommen, sorgt nicht zuletzt ein kleines Netzwerk von Oderbruch-Aktivisten, so muss man sie nennen. Und dazu gehören auch alteingesessene und neue Pensionen und ein kleines Theater direkt hinterm Oderdeich. Dorthin führt uns jetzt Bernd Geisen.
Wer vom lauten Berlin aus immer weiter nach Osten fährt, steht eine und eine halbe Stunde später am Ufer der stillen Oder. Hier ist Deutschland zu Ende. Auf der anderen Flussseite ist schon Polen. Der Landstrich mit seinen weiten Wiesen und den endlosen Alleen heißt Oderbruch. Das Oderbruch. Das einstige Sumpfgebiet, Bruch ist nämlich ein altes Wort für Sumpf, ließ der alte Fritz trockenlegen, um hier das Gemüse für seinen Staat anbauen zu lassen. Dafür holte er sogenannte Kolonisten aus ganz Europa hierher, auch aus der französischsprachigen Schweiz. Darum heißen einige der alten Kolonistendörfer immer noch Beauregard oder Vevey. Andere Ortsnamen sind noch älter und stammen aus slawischer Zeit, beispielsweise Neulice-Gyrike, das älteste der Kolonistendörfer, oder Zekarina-Lose oder Güstebieser-Lose. Der alte Ort Güstebiese befindet sich übrigens heute noch am östlichen Ufer der Oder auf polnischem Gebiet. Auf deutscher Seite liegen nur seine ehemaligen Wiesen und Äcker. Das Oderbruch gehört mittlerweile zu den am dünnsten besiedelten Regionen in ganz Deutschland. In die Abgeschiedenheit hier im Osten zieht es vor allem Künstler und Touristen. Von diesen Touristen leben die Menschen hier und auch die Künstler, so gut es geht. Dafür, dass das ganz gut läuft, sorgt nicht zuletzt ein kleines Theater. Das liegt fast am Ende der Straße, die, wenn man hinter Neulize-Görike, die nächste rechts abbiegt, schnurgerade auf die Oder zuläuft und in einem winzigen Dorf am Oderdeich endet. Früher gab es noch eine Brücke über den Fluss und eine Zollgrenze, deswegen heißt der Ort Zollbrücke. Und das Theater heißt Theater am Rand. Steht da bei Sonne, Regen oder Schnee. Aus wie ein UFO, das hier gelandet zu sein scheint, nur einen Steinwurf entfernt von einem Ziegenhof. Wie es hierher gekommen ist, berichtet die Geschäftsführerin Almut Undis. Wir treffen uns neben dem Theater in einem kleinen Haus, in dem das Theaterprojekt seinen Anfang genommen hat.
Genau, Tobias Morgenstern hatte das Gebäude erworben schon Ende der 80er Jahre als Haus, in dem er proben kann mit seiner Band. Und dann hat er mit Thomas Rühmann hier auch geprobt. Die hatten sich am Gorki-Theater kennengelernt in einer Produktion. Und dann ist die Idee entstanden, wir haben ein Stück, lass uns das doch einfach mal hier auch spielen in deinem Wohnzimmer. So, und dann haben sie es im Wohnzimmer gespielt. Und da kamen ein paar Leute, manchmal drei, manchmal 33. Und irgendwann kamen dann 53. Und dann haben sie gedacht, wir müssen vergrößern. Und dann wurde vergrößert und vergrößert, bis man nicht mehr vergrößern konnte im Haus. Und dann wurde draußen das Theater gebaut.
Im Theater am Rand gibt es beispielsweise szenische Lesungen zu sehen und zu hören, die die beiden künstlerischen Leiter, Tobias Morgenstern und Thomas Rühmann, entwickeln und aufführen. Dabei geht es meist um aktuelle Romanvorlagen, die dann in einer Melange aus Text und Musik dargeboten werden. Zum Repertoire gehören außerdem klassische Theaterstücke und regelmäßige Auftritte der Bands von Morgenstern und Rühmann. Dazu kommen Gastspiele und Gastkonzerte von externen Künstlern. Apropos extern, auch die meisten Theatergäste kommen eher von weit her.
Also es gibt schon ungefähr 30-40% von Zuschauern, die tatsächlich aus Berlin, aus dem Berliner Umland kommen. Dann kommen vielleicht nochmal 30% so aus Eisenhüttenstadt, Bernau, also die Städte, wo man eine Stunde oder mehr fährt.
Einfache Strecke, wohlgemerkt. Und dann das Ganze wieder zurück. Und das womöglich mit vollem Magen.
Wir haben hier ja vor Ort die Randwirtschaft. Das heißt, es gibt auch das Angebot, am Nachmittag vorher oder am Abend nach der Veranstaltung noch da zu bleiben und noch einen Wein zu trinken oder was zu essen. Und da ist es natürlich auch sehr günstig, wenn man dann nicht noch weit fahren muss. Und darauf haben wir reagiert, indem wir sozusagen ein eigenes Portal gegründet haben. Das heißt Schlafplatz am Rand.
Das ist mittlerweile auf der Webseite des Theaters zu finden und beschreibt die vorhandenen Übernachtungsmöglichkeiten in der Nähe. Eine davon ist gleich um die Ecke, in Neulize-Görike bei Familie Schubert. Wie die auf die Idee gekommen ist, hier eine Pension zu eröffnen, erzählt Ramona Schubert.
Wir haben ein altes Fachwerkhaus gesucht. Mein Mann ist Handwerker, Tischler, und wir wollten irgendwie sowas wieder aufbauen und haben jetzt dieses große Haus gefunden. Und da haben die Leute gesagt, wenn ihr jetzt so ein großes Haus gekauft habt, dann könnt ihr auch eine Pension machen.
Eine Pension im einsamen Oderbruch? Lohnt sich das denn?
Ja, das haben wir uns natürlich auch gefragt. Und es war dann Spätherbst und ich war dann durch einen gebrochenen Arm irgendwie sowieso an den Schreibtisch gefesselt und hatte Zeit, das etwas zu recherchieren. Und da bin ich als Erste auf das Theater am Rand gestoßen und habe mich erstmal damit befasst. Ja, und dann der Oder-Neiße-Radweg, der kam noch dazu und das hat dann erklärt, warum hier die Leute sagen, wir brauchen sowas.
Stimmt, der Erfolg gibt den Leuten recht und den Schuberts auch.
Naja, das Theater spielt an den Wochenenden, Freitag, Sonntag, Sonntag, und da ist die Nachfrage eigentlich wirklich immer sehr groß. In der Woche könnten wir eigentlich noch ein bisschen was tun.
Schlüssel zum Erfolg ist für die Pension das Theater. Und umgekehrt.
Das läuft ja im Prinzip über den Schlafplatz am Rand. Wir haben uns einmal geeinigt, füreinander da zu sein. Ne? Das Theater zieht die Gäste und wir bringen sie dann unter. Und das besteht einfach als Netzwerk, das kann man so sagen, ne? Auf Gegenseitigkeit.
Für die Theatergäste, die abends unbedingt wieder zu Hause sein wollen, haben die Theatermacher ein paar zusätzliche Ideen gehabt. Erstens die Zusammenarbeit mit Reiseveranstaltern, die das Theaterprogramm zugeschickt bekommen und die die Theateraufführungen als Höhepunkte von Tagesausflügen, beispielsweise aus Berlin, anbieten. Die zweite Idee, der Oderbus.
Wir haben ja den Oderbus mit erfunden. Und dieser Bus fuhr Samstag und Sonntag mehrfach, fuhr verschiedene touristische Ziele an, unter anderem das Theater. Man konnte so eine Stunde vor der Veranstaltung hier aussteigen, ins Theater gehen. Und am Samstagabend ist sogar ein Bus bis Eberswalde zurückgefahren und hat die Menschen dort an dem regionalen Nahverkehr übergeben, also den Zügen.
Diesen Oderbus hat das Theater übrigens zu Beginn finanziell mit angeschoben. Jetzt gehört er zum Verkehrswegeplan des Landkreises und wird auch vom Landkreis bezahlt. Corona-bedingt ist er allerdings die vergangenen 2 Jahre nur so gefahren, wie der öffentliche Personennahverkehr auf dem Land meistens fährt, nämlich kaum oder gar nicht. Jetzt rollt er endlich wieder bis ins stille Oderbruch und wieder zurück ins laute Leben.
Bernd Geisen über das Theater am Rand am Oderdeich in Brandenburg. Kommenden Sonntag neue Reisenotizen. Alpen am Niederrhein, die kanadische Arktis und Schloss Moritzburg bei Dresden. Susanne Zare, meine Kollegin, freut sich schon auf Sie. Allerdings erst ab 12.10 Uhr. Unser Programm verschiebt sich nächsten Sonntag etwas aufgrund des Kirchentags. Andrea Stopp verabschiedet sich jetzt mit Musik aus der Zeit Friedrich II. Von Preußen. Es war ja er, der ab 1753 die Besiedlung des Oderbruchs vorangetrieben hat. Auf bald!